Ich mache jetzt folgenden Vorschlag, dass ich mich von unserer Verabredung ein bisschen trenne, dass jetzt vielleicht erst ein kleiner Diskurs zwischen Ihnen beiden stattfindet. Ich darf Sie aber auf den Podiumsplatz bitten und ich würde sehr gerne jetzt das Plenum öffnen. Herr Henkel nickt und schon gehen die Hände hoch. Ich bitte Sie einfach um Ihren Kommentar, um Ihre Rückfrage. Schauen Sie, ob Sie es präzise auf den Punkt bringen können. Und dann werde ich zwischen Ihnen und zwischen den Referentinnen ein bisschen vermitteln und versuche, dass wir in ein lebendiges Gespräch kommen. Ich bin absolut sicher, dass es dazu kommen wird. Ich komme mal mit dem Mikro zu Ihnen. Ich gebe es nicht aus der Hand, aus gegebenem Anlass, aber wir werden die Distanz wahren und trotzdem einander nahe kommen. Darf ich gleich mal zu Ihnen? Ja, Sie hatten sich als Erster gemeldet.
Ja, zunächst mal wundere ich mich darüber, dass hier nicht Meinung und Gegenmeinung praktisch, wie es sonst bei solchen Gesprächsthemen der Fall ist, hier möglich waren. Es war praktisch nur eine Meinung. Und ich hätte da zwei Fragestellungen. Praktisch die erste ist, man sagen, hier ist rein theologisch, dass wir sagen, hier unser Glaube auch darauf zurückzuführen, was praktisch Papst Johannes Paul II. Formuliert hat, dass praktisch hier die Kirche, wenn ich so sagen, meine Worte sagen, weil kein Recht hat dazu, und die Frauen als Priesterinnen zu benennen. Und zwar meine ich dazu, dass praktisch hier Gott die Kirche zu allen Zeiten geleitet hat, so wie er das wollte und wie sie sich dargestellt hat. Jesus hat selbst versprochen, dass er alle Tage bei ihm sein und auch den Heiligen Geist schicken werde. Und darauf ist praktisch der Glaube begründet, sonst kann man irgendwie was herbeiführen. Ja.
Wenn Sie vielleicht Ihre Frage auf den Punkt bringen, dass wir ins Gespräch kommen.
Ja. Das Zweite wäre, dass praktisch hier menschlich gesehen, wo geht es darum, Jesus hat praktisch das Dienen in den Vordergrund gestellt, und ohne mich hervorheben oder rühmen zu wollen, ich mache fast 70 Jahre ehrenamtlichen Dienst mit den Schwestern im Glauben zusammen. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und wo es sich hier drum geht, das ist mal sagen, ein Gelten wollen. Um Macht geht es hier, Macht in der Kirche, und die praktisch im Gegensatz dazu steht. Und wenn ich dazu noch sagen darf, hier, ich habe mich auch etwas Einführung in die Psychologie praktisch beschäftigt, vor Jahren Bücher gelesen, und da war praktisch hier ein...
Ich bin mal frech. Sie haben eine wichtige Frage gestellt. Sie haben nämlich gesagt, was ist das hier, dass es hier keine Kontroverse gibt im Gespräch der beiden Theologinnen. Ich frage nochmal zurück, vielen Dank für Ihre Frage. Gibt es eine Kontroverse in unserem Gegenstand und in unserem Thema hier, so wie wir es gesehen haben? Ich habe gesehen, wir haben eine Priesterin hier, der altkatholischen Kirche, und wir haben eine Theologin da, die uns erklärt hat, aus welchen vielfältigen, eng gestrickten theologischen Zusammenhängen das bisher in der römisch-katholischen Kirche nicht möglich ist. Da sehe ich schon auch eine Kontroverse. Vielleicht eine kurze Antwort von jeder von Ihnen beiden. Vielen Dank.
Danke sicher für Ihre Kommentare, aber ich hoffe, dass das, was ich Ihnen auch erläutert habe, doch auch gerade deutlich machen sollte oder deutlich gemacht hat, dass es ganz genau mir im Grunde auch darum geht, in dieser Spur Jesu Christi auch hier hineinzukommen und auch über diese theologische Argumentation deutlich zu machen, wie groß, wie wunderbar weit auch dieser Horizont Jesu Christi und des Reiches Gottes ist, wo ich die Frage gestellt habe, ja, wird nicht im Grunde dieser weite Horizont der Offenbarung dann des Reiches Gottes, das Jesus verkündet hat und für das er steht, ist nicht dieser weite Horizont eng gemacht worden Und dass das, was wir Frauen, aber auch Männer und so weiter, was wir was in Deutschland auf unserem synodalen Weg, aber auch weltweit versuchen, ist doch wieder in diese Weite der Spur Jesu hineinzukommen, damit Kirche glaubwürdig wird in ihrem Dienst. Das war das Zweite, was Sie gesagt haben. Und ich habe bewusst ja auch mehrfach davon gesprochen. Amt versteht sich als Ministerium. Das heißt, in der Tradition Triens und auch mit dem sicher Fokus, ich habe dann das aus der Vatikanum genannt, natürlich haben wir kein Dokument im ersten Vatikan und das wurde abgebrochen jetzt über das Priesteramt. Darum haben wir das ja dann auch im zweiten Vatikanum. Aber wenn Sie das so wollen, diese Linie hat ja im Grunde, was die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche angeht, hat doch im Grunde hier ja etwas verengt, was im Grunde auch nicht der Botschaft dieses Jesus von Nazareth und dieser Weite auch hier entspricht. Das ist hier die Frage, die ich gestellt habe. Auch ist theologisch formuliert, Interpretation des Willens Gottes, der Offenbarung. Ich habe auch mit Respekt und aller Hochachtung auch von Johannes Paul II. In dem Sinn gesprochen. Ja, das hat er, also das ist, war ja jetzt keine, weder so oder so, sondern einfach eine Darstellung, das ist die Argumentationslinie. Aber dass im Grunde in dieser Argumentationsfigur etwas vergessen worden ist und wo ich dann bewusst ein feministisch-theologisches Wort verwendet habe, bewusst Diskriminierung der Frauen, das heißt, wer hat denn auch über Jahrhunderte genau bestimmt, wie der Wille Gottes zu interpretieren ist. Jesus hat alle angesprochen und wir sind bei der Frage auch dann der Schöpfung in dieser großen Weite und auch dann des Reiches Gottes, weil Sie auch das angesprochen haben, nenne ich das nur an der Stelle. Also ich glaube, dass es unser großes Anliegen ist, in diese Spur des barmherzigen Jesus neu hineinzufinden, wir alle, um glaubwürdig Kirche zu sein.
Ist die Diskriminierung der Frau aufgehoben oder auf dem Wege aufgehoben zu werden, dann, wenn sie den Zugang zu allen Ämtern haben? Ist das in Ihrer Kirche anders, Frau Goller?
Also ein klares Jein, würde ich dazu sagen. Die Diskriminierung ist insoweit strukturell aufgehoben. Wir haben den Zugang als Frauen zu allen Ämtern. Trotzdem gibt es immer wieder zwischenmenschliche Bereiche, wo Diskriminierungen vorkommen, wie in allen Lebensbereichen auch, von unterschiedlichen Menschen. Aber ich finde wichtig, dass die strukturelle Diskriminierung aufgehoben ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied oder das ist das Entscheidende in der Kirche.
Hinter Ihnen hängt das Plakat Maria 2.0, gleiche Rechte, gleiche Würde. Und das ist das große Ziel vieler, die sich gerade auch in diesem Kreise engagieren und der großen Debatten innerhalb der katholischen Kirche zurzeit. Das ist ja vielleicht eine wichtige Frage, Frau Eckholt. Sie hatten auch gerade das Konzil nochmal als einen wirklich wichtigen Zukunftsweg bezeichnet. Also viele denken ja, das war vor 60 Jahren, aber das Konzil hat, glaube ich, seine ganze Brisanz noch gar nicht entfaltet. Lumen Gentium 32 ist es, glaube ich, da steht quasi das Gleiche wie auf diesem Plakat. Es herrscht eine wahre Gleichheit an Würde und Tätigkeit aller Getauften zur Auferbauung des Leibes Christi. Und das war ja, glaube ich, Ihr Beitrag, uns zu zeigen, wie das verengt wurde und welche mit welcher theologischen Wucht auch. Ich würde gerne nochmal in den Kreis hineinfragen, wie ist das denn für Sie? Können Sie sich mit diesen Plausibilitäten einlassen oder ist es für Sie etwas ganz Neues und im Moment immer dann hier?
Ja, ganz kurz. Ich bin so ein bisschen demoralisiert heute Abend, muss ich sagen, wenn ich höre, das ist eine Diskussion aus den 80er Jahren, die Sie uns hier so dargestellt haben. Ich kenne es von meinem Studium, Köln, Bonn, Ende 80er, 90er Jahre, die Namen Elisabeth Gößmann, so alles so Namen, die schon da waren. Und ich habe so den Eindruck, das wäre meine erste Frage. Welche Hoffnung dürfen wir eigentlich haben, dass sich was tut? Das sind alles für mich eigentlich so ein bisschen Ladenhüter. Die Diskussionen waren alle schon da. Wir haben das alles schon mal diskutiert. Ich kann mich da an sehr angeregte Diskussionen erinnern. Sie sagen natürlich zu Recht, es hat sich was getan, dahingehend, dass die Genderfrage auch eine andere geworden ist. Wir haben mehr Dynamit, wir haben mehr Munition eigentlich, um was zu tun. Die erste Frage, wie viel Hoffnung haben Sie eigentlich darin, dass sich was tut? Die zweite Frage, ich bin jetzt auch Maria 2.0, weil ich keinen anderen Weg sehe, mich zu engagieren. Ich frage mich aber ganz grundsätzlich, ist diese Frage nach Ämtern für die Frau, ist es eigentlich die richtige Frage? Muss diese Kirche nicht geschwisterlich werden? Müssen wir nicht in dem Priestertum aller Gläubigen wirklich auf eine ganz andere Ebene, weg von Ämtern, weg von Hierarchien, hin zu Urchristentum mit Charismen aller Menschen, ganz egal, ob Frauen, Männer, schwarz, weiß, ich weiß nicht was.
Ich kann da für mich anschließen und nehme mal noch eine etwas andere Position ein. Ich schätze sehr Ihre theologische, fachlich fundierte, mühsame auch Diskussion oder Ihre Argumente, Ihre Theologie. Das finde ich total klasse. Aber ich spüre für mich auch, für mich persönlich, dass die Zulassung der Frauen zu den Ämtern beziehungsweise die Gleichberechtigung der Geschlechter für mich gar nicht, also das ist gar nicht anders mehr denkbar heutzutage für mich. Also nicht nur theologisch begründet, sondern überhaupt auch ethisch, politisch sind wir an einem Punkt, so empfinde ich das, wo diese Diskussion fast überflüssig ist, weil heutzutage würde ich sagen, es ist kein Thema. Gleichberechtigung und damit auch Zugang der Frauen zu den kirchlichen Ämtern. Ich kann es gar nicht anders denken. Das ist so meine persönliche Position. Ich finde richtig und total spannend, eine neue Ämtertheologie zu entwickeln oder sogar dahin zu kommen, was die Vorrednerin gerade gesagt hat. Die ganze Hierarchie, die ganze Verfasstheit der Kirche nochmal in Frage zu stellen. Das finde ich total wichtig. Gut, dann merke ich noch, ich bin sehr ungeduldig, das ist eben auch durchgekommen. Wie lange sollen wir eigentlich diskutieren? Und wird unsere Diskussion in dieser oder angesichts dieser traditionalistischen, klerikalen, hierarchischen Amtskirche überhaupt eine Chance haben? Dann merke ich auch, diese ganze Diskussion ist in meinem Umfeld, diese spitzfindige, wirklich auch theologisch tolle, aber gleichzeitig schwierige Diskussion ist in meinem persönlichen Umfeld überhaupt nicht vermittelbar. Das können die Leute nicht nachvollziehen. Also die christlich und kirchlich interessierten Leute können das nicht nachvollziehen. Was wir uns hier noch für Mühen geben müssen. Ja, vielleicht noch, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich brauche für diese Diskussion oder für diese Entscheidung, ich persönlich brauche dazu nicht das Einverständnis der Amtskirche oder des Kirchenrechts. Ich brauche es eigentlich persönlich nicht. Ich bin Subjekt genug in dieser Kirche, dass ich sage, ich sehe das anders und das hat sein Recht. Ein letztes, das ist eben angeklungen. Schaffen wir den Dialog, hat er Chancen? Oder ist der Kampf aussichtslos? Braucht es mehr, ja fast vielleicht Spaltung, ganz radikal gefragt, braucht es mindestens einen harten Kampf, aber vielleicht lässt es sich in dieser Amtskirche tatsächlich nicht verwirklichen.
Also ich roll das mal von hinten auf. Sie haben die Frage der Spaltung aufgebracht, was ich ja eine ganz spannende Frage finde, weil wir vor genau derselben Frage standen. Und von demselben Zittern im Grunde. Und ich glaube, die eine Stärke, die sich entwickelt hat, ist nebeneinander bis zu einem gewissen Punkt mit unterschiedlichen Ansichten zu existieren in der Gemeinschaft der altkatholischen Kirchen. Schwierig wird es dann in der Frage, inwieweit gehe ich als Also gehen wir zum Beispiel als deutsche Kirche mit, wenn eine andere Kirche noch diskriminiert, deutlich? Wo setzen wir da auch in der Gemeinschaft Grenzen? Das ist eine Diskussion, die auch immer wieder geführt werden muss und wo man immer wieder im Gespräch bleiben muss. Aber wir bleiben in der Gemeinschaft und nebeneinander erstmal bestehen, solange das Gespräch im Fluss ist und läuft. Und in der tschechischen Kirche zum Beispiel ist das Gespräch um die Frauenordination ganz virulent momentan. Gleichzeitig gab es eben auch, wie die Polish National Church, die hat sich aus der Utrechter Union verabschiedet, auch eine Spaltung, die große Trauer ausgelöst hat, die Bestürzung ausgelöst hat, wo man auch gar nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und die bis heute so ein bisschen ein Stachel im Fleisch ist. Ich habe auch keine Lösung auf diese Frage, ob man die Spaltung, ob es dazu kommen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Wir haben die Erfahrung, ja, es kann sein, aber es gibt eben auch das positive Miteinander der Unterschiedlichkeit. Aufgrund von in der tschechischen Gesellschaft werden manche Fragen einfach noch anders diskutiert als in der deutschen Gesellschaft. Und das akzeptieren wir noch so, aber es ist im Diskurs.
Vielleicht fange ich auch an bei diesem Stichwort Spaltung, weil das ja von einigen ja auch unserer, jetzt auch deutschen Ortsbischöfe ja auch genannt wird, auch als Angst, als Gespenst und so weiter, was vorgezeichnet wird. Also meine Position ist die, nein, nicht spalten, nicht abspalten, sondern Mut zu einem wirklich und wahren, wahrhaft katholischen. Was heißt denn im Grunde jetzt auch als römisch-katholische Theologin und auch in der römisch-katholischen Kirche die Katholizität? Das bedeutet ja nicht im Grunde nur allein jetzt hier der Fokus auf jetzt eine ganz spezifisches römisch-katholische, wenn wir den Blick in die weite Welt werfen. Wir haben doch so viel Vielfalt auch an Riten. Denken Sie an den Kontext jetzt auch des Orients, denken Sie an Indien und so weiter. Wir haben eine große Fülle und Vielfalt. Wir haben auch innerhalb unserer römisch-katholischen Kirche durch die unierten Kirchen, wir haben verheiratete Priester und so weiter. Wir haben eine Vielfalt und da möchte ich ansetzen, auch im Blick auf die Frage der Hoffnung. Ganz d'accord mit all dem, was Sie gesagt haben, natürlich in unserer Gesellschaft nach außen hin ist das gar nicht zu vermitteln. Das ist ganz klar. Ich kenne ja im Grunde das auch durch Kollegenkreis und so weiter, Kolleginnen an Universität, die vielleicht auch noch eine christliche Sozialisation haben, vielleicht interessiert sind, aber sich auch vielleicht seit langem im Grunde auch schon verabschiedet haben. Mir ist das vertraut und auf einer Seite ganz d'accord, was Sie sagen, aber meine Aufgabe, ich denke jetzt gerade als Theologin und Dogmatikerin, ist an, im Grunde auch von unserer Geschichte her, an die Fülle und Vielfalt zu erinnern. Sie haben bewusst gesagt, jetzt die Urkirche würde sogar das weitergehen, die ganze Entwicklung der Kirche bis hin im Grunde dann konstantinische Wende. Das heißt, wir haben doch auch hier die vielen Kirchen, sei es von Jerusalem über Athen nach Rom und so weiter, hin dann nach Gallien und so weiter, mit auch unterschiedlichen Formen, Riten und so weiter. Es ist dann die Frage, was verbindet? Was ist das Verbindliche? Und das muss austariert werden in der frühen Kirche, also die Zeit jetzt auch, ich sag die ersten Jahrhunderte der Kirche, ist genau das, was ja auch bei Ihnen wichtig ist, die Frage der Synodalität. Konzilien zu haben und so weiter, zu beraten mit den vielen, das ist wichtig. Und meine Hoffnung liegt letztendlich auch in dem, dass wir hier in der deutschen Ortskirche auf einem synodalen Weg sind. Ich denke, das erstmal auch immer wieder zu realisieren, wie beeindruckend, wie wichtig es ist und dass wir doch zum ersten Mal in den Foren wirklich zusammenkommen und wir haben Arbeitsgruppen gebildet. Das heißt, Sie haben diese Arbeitsgruppen, die Namen finden Sie auch im Internet. Wir haben da die unterschiedlichen Positionen im Grunde. Das heißt, auch von den wirklich in dem Sinn lehramtlich fokussierten Positionen bis hin dann im Grunde dann zu diesen auch ja, theologischen, dann auch, wie Sie sagen, auch sehr mühsamen Überlegungen, Reflexionen, um im Grunde aber auch hier in einem Dialog, in einen Diskurs zu kommen. Das halte ich für wichtig. Ich sehe meine Aufgabe manchmal als Theologin als gar nicht einfach an, im Grunde auch in diesen Foren, weil nämlich vieles und so weiter sagt, was brauchen wir denn noch dann die Theologie? Wir müssen weitergehen. Wie Sie sagten dann, ja, im Grunde zurück oder Urkirche. Aber da möchte ich wirklich auch sagen, für mich heißt das Mut, das zu entdecken, was wirklich katholisch sein innerhalb der römisch-katholischen Kirche heißt, lernen dann auch von den Schwesterkirchen, Ökumene, Und das ist das nochmal, was das Zweite Vatikanische Konzil uns aufgegeben hat. Und ich beobachte ganz viele Bischöfe, die mit uns dann auch in ein Gespräch kommen, wenn wir, ich sag mal, auch gut, auch von der Tradition her kommend argumentieren, versuchen hier auch dann das auch auszutauschen, nicht jetzt nur polare Positionen aufeinanderprallen zu lassen, sondern wenn auch das gesehen wird von dann auch hier bei unseren eher konservativen Bischöfen, ich habe den Eindruck, wir kommen ins Gespräch, mich haben verschiedene angesprochen und ich denke, das ist ja auch schon etwas, was ganz beeindruckend ist. Wir brauchen im Grunde einen so Prozess der Bewusstwerdung. Von dort her, nein, Spaltung oder zu sagen, sich abspalten, nein, sondern Mut im Grunde, diese Vielfalt einzubringen und sicher in ihren Gemeinden, Gruppen und so weiter, in kleinen Kreisen Dinge auch zu versuchen, zu probieren mit neuen Sprachformen und so weiter und so fort. Ja, soweit es möglich dass es auch ist und das ist auch, ich denke, in vielem ist auch viel mehr möglich, als wir vielleicht manchmal auch denken. Und mein Ansatz sicherlich, das ist genau das, was Sie auch gesagt haben, dafür stehe ich auch, also geschwisterliche Kirche, wir müssen nicht nur die Amtsfrage, die Frauenfrage, Sie haben ja gemerkt bei meiner Argumentation, ich bin mittendrin bei all den grundlegenden Fragen einer Lehre der Kirche. Und wenn wir auf das Konzil schauen, dann müssen wir fragen, für was steht Hierarchie, was heißt Hierarchie? Das ist ja nicht im Grunde nur von oben nach unten, sondern das sind klassische, das sind ontologische auch Vorstellungen, die wir heute eigentlich, wenn wir richtig auch dogmatisch arbeiten, so ja auch gar nicht mehr in dem Sinn so präsent sind, sondern das Ministerium ist immer ein Mysterium im Volk Gottes. Und der Sensus Fidelium, die Taufberufung, ist das Entscheidende. Und so beobachte ich zum Beispiel meinen Ortsbischof, Bischof Dr. Bode und viele andere Bischöfe aus diesem Miteinander unterwegs sein, aufeinander zu hören. Und das Letzte dazu, es sind vielleicht auch hier Juristen oder Soziologen, Soziologinnen, Juristinnen und so weiter unter Ihnen. Jeder Kollege, der jetzt auch, ich sag mal hier, politikwissenschaftlich oder juristisch und so weiter unterwegs ist, wird Ihnen von der Institutionenlehre her sagen, jede Gruppe und so weiter, die sich zusammenfindet, nach dem ersten großen, im Grunde vielleicht auch, dann auch nur, ich bin für Charisma und zwar wie und so weiter, Spiritualität, Charisma, aber jedes Charisma, das braucht im Grunde und wird sich auch bestimmte Formen dann auch wiederfinden. Ich könnte Ihnen jetzt lange Geschichten erzählen aus meiner Erfahrung, ein ganz der andere Topf. Ich arbeite sehr stark mich auch mit der Pfingstbewegung und so weiter, auch was Lateinamerika dort angeht. Alle die Erfahrungen, auch die Reflexionen darauf sind, wenn ich neue Gruppen habe, die zweite Generation wird die Frauen im Grunde ausschließen. Und da bin ich genau nämlich bei der Frage, die auch gestellt worden ist, wieder mit der Diskriminierung. Das heißt, wir haben hier noch ganz unterschiedliche Töpfe und die Frage nach dann auch der Diskriminierung von Frauen, die Frage nach einer Gendergerechtigkeit und diese Fragen, die müssen wir im Grunde auch dann gesamtgesellschaftlich, kulturell auch im Grunde auch durchbuchstabieren. Das ist nicht etwas, was wir allein jetzt auf die katholische Kirche hin oder römisch-katholische dann eben fokussieren können, gar nicht. Also das nur an der Stelle auch im Blick auf ja so diese Sehnsucht nach einer Urkirche. Wir müssen immer urkirchlich sein. Das heißt im Grunde diese Liebe zu ja diesem Christusereignis oder auch diesem Schöpfungsereignis und dass wir begeistert sind und dass wir auch in diesem Sinne unser Miteinander jetzt in Geschwisterlichkeit auch über unsere alle Grenzen hinaus gestalten worden im Blick auf die Zukunft, die Würde von Menschen, ja. Aber wir brauchen in unseren Gruppen, die wir bilden, werden sich immer bestimmte Strukturen ausbilden und von dort her brauchen wir Ämter.
Von dort her brauchen wir Ämter, Frau Goller.
Die Genderfrage ist zum Beispiel bei uns immer wieder virulent, in der Struktur haben wir sie, man merkt sie in der Liturgie. Also wir sprechen, wir arbeiten ganz intensiv daran, wie wir liturgische Sprache, die Sprache von Gott, so wie wir so formulieren können, dass es eine größere Vielfalt abbildet. Das ist zum Beispiel bei uns, was deshalb auch vorhin zum Beispiel das Jein, das ist ein Thema, das bei uns ganz stark ist und an dem ganz stark gearbeitet wird. Noch eine kurze Sache zur Frage der Ortskirchen. Bei uns haben die Ortskirchen ganz viel eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Jede Ortskirche hat einen Bischof, und das ist die internationale Bischofskonferenz, in der die zusammensitzen. Diese Bischofskonferenz hat aber keine Jurisdiktion in die einzelnen Ortskirchen hinein. Aber wenn es um existenzielle, grundlegende katholische Glaubensfragen gibt, dann muss ein Dialogprozess und eine mögliche Einstimmigkeit versucht werden. Wir stehen jetzt zum Beispiel an der Frage, die gerade bei uns ganz virulent diskutiert wird, an der Frage des Ehesakraments. Ist dieses Ehesakrament auch offen für gleichgeschlechtliche Paare? Und da ist eben, wird ganz deutlich, das ist keine Entscheidung, die eine Kirche für sich treffen kann. Das geht so tief, das müssen wir in Gemeinschaft diskutieren und idealerweise entscheiden. Wo der Prozess hingeht, ist momentan vollkommen offen. Es ist ganz spannend und ich denke, es bleibt auch spannend. Und das ist genau das, es geht in ganz tiefe Fragen an vielen Stellen.
Die Frage war ja eben von Herrn Hoffhaus auch gestellt. Ich will es einfach nochmal aufgreifen. Ist vielleicht auch zwischen diesen sehr kompakten, theologisch strukturierten und durchaus in sich ja plausiblen Gedankengängen, auch den Entwicklungen, wie Sie sie aus Ihrer Kirche beschreiben, und den Alltagserfahrungen der Menschen in Ihrer kleinen Kirchengemeinde hier vor Ort, die Diskrepanz vielleicht so groß, dass auch hier bereits schon ein Vermittlungsproblem herrscht. Also das ist natürlich auch in meinen Augen etwas ganz, ganz Wesentliches, dass dieser synodale Prozess in Gang bleibt und einen guten Weg nimmt und sich rückorientiert und auch nach vorne orientiert. Aber mir wird gerade so deutlich, also sind die Anliegen der Menschen, die sich hier meinetwegen in dieser Gemeinde in Gerresheim ab und an treffen und sagen, wir wollen Kirche sein, wir wollen Kirche werden, wir wollen Kirche gestalten, wir wollen Kirche machen, ja, und sind die Ansinnen und Plausibilitäten theologischen Denkens vielleicht so weit auseinander, dass es gut und richtig ist, dass wir heute diesen Abend hier machen, ja, damit wir voneinander hören und aufeinander aufmerksam werden, aber auch vielleicht nochmal Volkes Stimme deutlich wird und sagt, also ja, also ich sehe eigentlich kaum noch einen Sinn in all dem Ganzen, frage mich also, ob das noch wichtig ist, also Sie fragen nach den wichtigen Dingen Ihres eigenen persönlichen Glaubens. Ich gebe mal noch das Mikro an zwei, denen ich es schon versprochen hatte die ganze Zeit. Wir gucken, wie die Diskussion weitergeht. Ich sage Ihnen mal eine kleine Zeitansage. Also wir hatten verabredet, dass wir so gegen 9:30 zu einem guten Ende, das sicherlich vieles offen lassen wird, kommen wollen. Gucken Sie mal, dass Sie vielleicht mit Ihren Beiträgen kurz prägnant das zum Ausdruck bringen, was Ihr Ding ist. Ich komme zu Ihnen.
Ja, vielen Dank. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Also ehrlich gesagt, ich fühle mich von dem synodalen Weg nicht repräsentiert. Und wenn es zur Frage Frauenordination kommt oder homosexuellen Ehe in der Kirche, sage ich ganz klar, das sind Wege, die ich nicht mitgehen kann, persönlich mit meinem Glauben. Und wissen Sie, ich bin Sozialdemokrat, ich bin Katholik. Und was mich an Jesus beeindruckt ist, dass Jesus auch auf Menschen zugegangen ist, die Ausgesetzte waren, die Leprakranke waren, ja, die Zöllner waren, ja. Und Jesus hat nie einen Menschen diskriminiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus sich gegen jede Art von Diskrimination gewendet hat. Und in der katholischen Kirche, dass Frauen keine Priester werden können, ist keine Diskriminierung. Weil, wegen Folgendem, wenn Jesus niemals einen Menschen diskriminiert hätte, dann hätte er, wenn er Frauen als Priester gewollt hätte, unter den 12 Aposteln auch eine Frau gehabt. Das hatte er aber nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es das nicht ist. Und ich möchte eine Frage stellen und ich komme jetzt zum Punkt. Es gab in der damaligen Zeit in vielen heidnischen Kirchen Priesterinnen. Die haben Rollen von einer hohen Priesterin bis zur, ja heute würde man sagen, Sexworkerin gehabt. Also es gab die Vestalinnen in Rom, es gab Priesterinnen für alle möglichen Göttinnen. Ja? Und es war also nichts Besonderes. Nur die abrahamischen Kirchen, also Glaubensrichtungen, die Muslime, die Christen und die Juden, haben das nicht. Warum haben die keine Priesterinnen gehabt? Das ist also ein Unterscheidungsmerkmal. Und ich frage Sie, wenn Sie da jetzt fordern, dass Frauen Priester werden sollen, ja, verlassen Sie da nicht den Grundkonsens der abrahamischen Religion? Werden Sie da nicht zu Heiden?
Das ist eine spannende Frage und Sie haben damit auch für sich persönlich Ihre Deadline ja klar benannt. Vielleicht gebe ich das gleich zurück ans Podium.
Vielleicht zu dem Punkt, den Sie nennen, das haben wir ja in der Religionswissenschaften auch viele Studien zu. Sie nennen ja die heidnischen Priesterinnen. als das Amt jetzt auch in dieser ganz konkreten Form sich ausgestaltet, ne, dann auch, wir haben das zweite, das dritte und weiter Jahrhundert nach Christus, war das sicherlich auch ein Punkt gewesen, aber auch in einer patriarchalen Gesellschaft, dass dann die Amtsstruktur auch innerhalb jetzt auch dann der Kirche Jesu Christi auf Frauen nicht zugelassen hat. Das ist diskutiert worden. Ja, wir wollen keine in dem Sinn wie auch in heidnischen Kulten, Priesterinnen und so weiter. Aber, sage ich jetzt dagegen, es hat sich im Grunde in der Geschichte dann das Amt so ausgestaltet, jetzt auch was die Männer jetzt auch heute wahrnehmen, dass es eigentlich sogar viel zu stark, also ich, das ist jetzt ein bisschen heretisch, was ich sage, ne? Aber nur um Ihnen zu argumentieren, fast sogar zu stark heidnisch geworden ist. Und zwar, weil es nämlich auf dann auch hier dieses kultische, sacerdotale Moment sich fokussiert, ist denn auch in der Entwicklung, also dann auch dieser Ämtertheologie, das, was Sie auch genannt haben, dieser Gedanke dann auch der Nichtdiskriminierung des Ministeriums und weiter Jesu Christi, ist das wirklich auch immer in Erinnerung gehalten worden? Also, Sie merken, das sind riesige Baustellen, auch die Ausgestaltung der Ämtertheologie, das ist nicht einlinig gewesen. Deshalb wollte ich Ihnen Sie nur bestärken, ja, mit diesem Punkt im Blick auch auf das, diese heidnischen Kontexte, kann man diskutieren, warum, und so wollen wir sicherlich auch nicht. Und darum geht es ja auch um Neues. Es geht um mit allen in der gesamten Kirche im Grunde das, was Amt heißt, im Sinne jetzt dieses Gedankens vom Konzil des Ministeriums, auch in dieser Nachfolge dieses armen Jesus an der Seite der Ausgegrenzten, so das Amt auszugestalten, damit alle im Volke Gottes im Grunde Anteil an dem Heil gewinnen. Und das ist der Punkt. Und das Amt hat sich manchmal so fokussiert, ja, wir haben ja auch dann die isolierten Messen gehabt, dann ist dann hier der Priester und so weiter und zelebriert und so weiter. Das heißt, dieses Miteinander auf dem Weg sein und in welchen Dienste auch dann das Amt steht, das hat das Konzil erinnert. Damit kritisiere ich nicht stille Messen, kritisiere ich auch nicht Priester, die alleine in Gottesdiensten auch feiern, sondern ich habe hier etwas zugespitzt, das möchte ich hier auch an der Stelle sagen. Also das vielleicht im Grunde so von meiner Seite im Blick auf Ihre Fragen. Und wir müssen unsere Zeichen der Zeit heute in den Blick nehmen. Das heißt, was heißt heute in unserer Gesellschaft nochmal Geschlechtergerechtigkeit? Und dann auch die Frage, die Stimmen von allen Männern, Frauen und so weiter, allen Menschen im Grunde auch guten Willens aufzugreifen und diese Stimmen hörbar zu machen. Und das sind dann ja im Grunde doch neue Wege, auch für die römisch-katholische Kirche, auch bei den Fragen, die Sie benannt haben gerade.
Ja, schönen Dank für diese Ausführung. Dazu nochmal, ich habe zwei Meldungen, die ich noch gerne wahrnehmen möchte. Und dann würde ich gerne zu einem kleinen Schluss zu Ihnen wieder zurückkehren. Wenn Sie vielleicht auch versuchen, es auf den Punkt zu bringen, das wäre sehr hilfreich für alle.
Also ich bin auch sehr ungeduldig, deswegen habe ich die römisch-katholische Kirche verlassen. Ich bin jetzt altkatholisch. Hintergrund ist, ich sehe das nämlich nicht so. Ich sehe die lebenden beiden Päpste und der davor quasi erklärt, Frauen dürfen keine Priester werden. Und wir leben in einer Zeit, in der das nicht mehr gerechtfertigt ist. Übrigens auch, dass Jesus keine Frauen in die Welt geschickt hat. Sie durften sich damals als Frauen nicht allein durchs Land bewegen. Wenn ich also etwas verbreiten will, kann ich keine Frau schicken. Und dass man diese Geschichte, auch diese sozialen Geschichten und Kulturaspekte immer wieder benutzt, um Frauen zurückzustellen. Und Thomas von Aquin, es ist ja schön, dass es ein minderwertiger Mann ist. Eigentlich hat er von minderwertigen Menschen gesprochen. Das war im Mittelalter so. Man hat Frauen bis ins 19. Jahrhundert das Einfühlungsvermögen abgesprochen. Und dass heute in der römisch-katholischen Kirche noch so argumentiert wird, ist für mich ganz klar ein Zeichen, dass diese römisch-katholische Kirche das 21. Jahrhundert nicht überleben wird. Ich bin ungeduldig, ich bin römisch-katholisch geworden. Andere Frauen sind ungeduldig, die leben ihre Religion alleine. Wir sehen gerade, wie eine junge Schwedin eine ganze Welt in Aufruhr versetzt hat. Das wird irgendwann nicht mal Klima sein, das wird irgendwann auch wieder um den Glauben gehen. Und dann fliegt der Kirche diese jahrtausendlange Unterdrückung der Frau um die Ohren, weil sich das die Frauen, die jetzt geboren werden, nicht mehr gefallen lassen werden. Denn wie soll ich denn heute einem Kind erklären, dass ich ihm eine Religion beibringe, in der es unterdrückt wird? Denn es ist natürlich auch eine Machtfrage. Es sind Männer, die über Frauen entscheiden, über das, was sie dürfen. Weil in der römisch-katholischen Kirche ist es halt nicht so, dass die Laien entscheiden dürfen. Das sind die Kleriker in Rom. Das sind Männer. Das wird sich nicht durchsetzen lassen. Und wie kann ich heute ein Kind römisch-katholisch lassen, wenn ich dann hinterher quasi dem Jungen beibringe, dass die Schwester minderwertiger ist als er? Weil das ist so. Ich bin noch in einer Kirche gewesen, wo der Pfarrer Karriere in Rom machen wollte. Das heißt, ich durfte nicht mal Ministrantin werden. Das ist, glaube ich, offiziell immer noch nicht erlaubt. Und das in einer Zeit, wo sie angefeindet werden, wenn sie sagen, dass man Menschen, die menstruieren, einfach als Frauen bezeichnen kann. Also die Welt ist in einem so schnellen Wandel. Und ich habe die Befürchtung, dass auch die altkatholische Kirche, die sich ja auch gerade sehr bedeckt hält und gar nicht so wirklich präsent ist in Deutschland, dass das wirklich um die Ohren fliegen wird, weil sich das die jetzt geborenen Frauen einfach nicht mehr gefallen lassen werden.
Ja, das sehe ich auch ein bisschen so, sage ich ganz ehrlich. Und also einmal möchte ich hier nochmal eben auf Sie, Sie haben ja eben gesagt, die Randgruppen und so weiter hat Jesus sich angesehen und war da. Und da sehe ich genau das. Sie sagen im gleichen Satz, die Randgruppen hat er gesehen und hat sie niemals diskriminiert oder so. Und dann frage ich mich, warum dürfen denn dann nicht Gleichgeschlechtliche heiraten? Das ist auch eine Randgruppe, weiterhin immer noch in unserer Gesellschaft. Und auch da würde sich Jesus heute, glaube ich, für einsetzen, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass Jesus war halt kein Theologe. Jesus war Schreiner. Und das muss uns manchmal vielleicht nochmal wieder bewusst werden, dass Jesus ein ganz einfacher Mann war. Zwar nicht der, den sie alle erwartet haben. Es war jemand, der einfach mitten unter dem Volk bei ihm war. Und deswegen bleibe ich in dieser katholischen Kirche, weil wir von Maria 2.0 möchten vielleicht andere Wege auch aufzeigen. Vielleicht einfach sagen, wir feiern eine Agape, wir machen nicht eine Demo, wir zeigen, wir sind Christen, wir möchten alle aufnehmen, wir gehen ein bisschen quer rein und mal sehen, was es gibt.
Mit Bleiben und Gehen weisen die beiden letzten Rednerinnen uns ja eine große Spannung, eine wirklich breite Ambivalenz auf, die vielleicht tatsächlich ausdrückt, wie es vielen innerlich zumute ist. In den Bergen Osttirols habe ich dieses Buch gelesen, das hier angezeigt ist. Ich mache den Werbeblock nochmal auf. Ich finde es sehr, sehr gut im Untertitel zum Ausdruck gebracht, zwischen Entmächtigung und Ermächtigung und sich nicht von einer der beiden Seiten zermalmen zu lassen. Das finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges. Diese Dynamik, die Sie da auch zum Ausdruck bringen, das finde ich, kommt am Abend heute auch zum Ausdruck.